Er ist derjenige, der gut ist zu uns. Aber vor allem ist er Gott. Und sein Status und seine Natur ist der Grund für das, was wir für ihn tun. Dafür, dass wir ihn preisen, dafür, dass wir zu ihm kommen, dafür, dass wir ihm unser Leben anbieten und auch als Opfer zu ihm bringen. Wir preisen den Herrn für das, was er ist, denn er ist in Kontrolle und er ist heilig. Wir danken dem Herrn für die Zeit, die wir gemeinsam haben konnten. Ihr könnt gerne Platz nehmen. Ich werde versuchen, alle Dinge jetzt einhändig da zu managen. Verzeiht mir bitte, wenn da mal etwas länger dauert. Ich möchte heute über ein Thema mit uns allen reden und mit euch reden und dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, das mich über die letzten Jahre meines Lebens, auch meines Glaubenslebens, sehr oft konfrontiert hat, indem ich oft Menschen getroffen habe, die ein Evangelium vertreten haben, einen Gott gezeigt haben, einen Jesus gezeigt haben, der ein bisschen anders war als den Jesus, den ich in der Bibel kennengelernt habe. Ein Evangelium, ein Gott, der anders sich dargestellt hat, der sich anders manifestiert hat und vor allem, der sich im Leben der Menschen vermeintlich anders gezeigt hat, als das, wie ich ihn in der Bibel kennengelernt habe. Ihr seht es auf die Folie schon, verzeiht mir bitte, meine PowerPoint-Künste sind ein bisschen eingerottet, seitdem ich vor 11 Jahren maturiert habe und seitdem keine PowerPoint-Präsentationen machen musste. Aber ich hoffe, ihr seid mir auch da gnädig heute und der Inhalt zählt und nicht, wie ich es da designt habe. Ich möchte heute, dass wir ein bisschen über das Wohlstandsevangelium reden. Wir haben viele Dinge heute schon gehört, die zu dem passend sind, was ich vorbereitet habe, mit denen ich mich beschäftigt habe. Wir haben über Gottes Position gehört, wir haben über Gottes Güte gehört, wir haben über seine Stärke, unsere Schwäche gehört. Und ich möchte, dass wir all diese Dinge uns im Lichte und aus dem Prisma dieses Evangeliums, dieser Art des Evangeliums, das vor allem in der Online-Welt derzeit wieder ganz, ganz starken Rückenwind genießt. Und das hat einen Grund. Aber bevor ich zu diesem Grund gehe, möchte ich kurz, dass wir gemeinsam aus dem Galaterbrief lesen, was Paulus hier den Galatern schreibt, in Galater 1, Vers 8. Paulus zeigt hier ganz klar auf, welche Gefahr in anderen Evangelien besteht. Evangelium bedeutet die frohe Botschaft. Und das Evangelium ist die frohe Botschaft, die Rettungsbotschaft, die Jesus Christus für uns in der Menschheit, die verloren ist, hat. Und hier sagt Paulus zu den Galatern: Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. In anderen Bibelstellen wird davor gewarnt, dass man weglaufen sollte vor diesen Lügen, die nichts mit dem echten Evangelium zu tun haben, die vermeintlich geschmückt sind, als wären sie das echte Evangelium, als wären sie die frohe Botschaft Gottes, aber sie sind es nicht. Ich habe vorher angesprochen, dass gerade im Online-Medium vor allem diese Art der Irrlehre eine Renaissance gewinnt, weil es Content ist und Inhalt ist, der sehr, sehr schnell auf die Emotionen des Menschen anspricht, sehr, sehr schnell die Dinge anspricht, nach denen wir uns sehnen. Wir werden auch gleich sehen, welche das ganz genau sind. Dinge, die wir uns wünschen, die wir gerne hätten und gekleidet in einem christlichen Wortlaut, in etwas, das so klingt, als wäre es biblisch, mit Terminologien, die uns als Christen bekannt sind und verwandt sind, führt es schnell dazu, dass wir bestimmte Inhalte teilen, bestimmte Links teilen, bestimmte Postings teilen, die alles andere als das Evangelium Jesus Christus verkünden, sondern eben das Wohlstandsevangelium, die den Fokus und die Zielgerichtetheit des Glaubens verdrehen, so wie Paulus sagt, und uns abwenden von dem, der uns eigentlich zu ihm führen möchte, nämlich Gott, den wir aus der Bibel kennen. Es ist auch ganz wichtig, dass wir diese Irrlehren aufzeigen. Paulus zeigt zumindest 6 Irrlehrer auf, wo er namentlich sagt: Hütet euch vor diesen Menschen, sie sind vor dem Glauben abgefallen. Was sie predigen, ist nicht das, was die Bibel zeigt. Und oftmals, wenn man sich diesem Thema widmet, kommt man dazu, dass man Namen nennt. Und in der Gemeinde, in der Christenversammlung kommt dann immer wieder das Argument: Na, wir sollten uns ja nicht gegenseitig schlecht machen, wir sollen die Dinge nehmen, die gut sind, und die anderen sollen wir zur Seite stellen. Was ich aber heute gemeinsam mit euch erarbeiten möchte, ist, dass wenn das Fundament schlecht ist, wenn das Fundament rottet, wenn das Fundament verfault ist, wenn das Fundament nichts mit Jesus Christus zu tun hat, dann gibt es nichts Gutes, was wir uns daraus nehmen sollen. Dann gibt es nichts, was wir uns von dort herausborgen sollten, sondern wir sollten weglaufen, so wie Paulus es sagt. Wir sollten uns bewusst sein, dass diese Irrlehrer verflucht sind vom Herrn in dem, was sie tun, und uns dieser Gefahr bewusst sein und mit einer Vorsicht in unserem Konsum in den Dingen dieser Welt aufpassen, welche Dinge wir zu uns nehmen. Was ist das Wohlstandsevangelium? Das Thema ist wahnsinnig breit gefächert. Es ist unglaublich vielseitig. Es gibt Facetten und Prismen von bis extreme Prediger, die wirklich in ihrem Wohlstandsevangelium in Extremen verfallen, die Angst auslösen sollten, aber auch die das in einer soften Variante, in einer einfachen Variante predigen, aber trotzdem von der Wahrheit abkommen und trotzdem nichts mit dem Jesus Christus, der uns in der Bibel vorgestellt wird, zu tun haben. Andere Begriffe für das Wohlstandsevangelium, das auf Deutsch ein sehr langer Name ist, im Englischen nennt man es auch Prosperity Gospel oder Word of Faith, Name and Claim oder eben Health and Wealth, eben Prosperity Gospel. Word of Faith zeigt auch ganz klar, aus welchem Ursprung das kommt, nämlich dass wenn man ein Wort des Glaubens hat, dass wir bestimmte Dinge in unserem Leben beeinflussen können, und zwar in ihrem Ablauf, wo wir einen großen Einfluss haben, wie die Dinge passieren, wie die Dinge ins Geschehen kommen, und es in unseren Händen liegt, was in unserem Leben passiert. Einer der zweiten Namen, das Name and Claim, dass wir sozusagen Dinge aussprechen und wir sie einfach nur noch greifen müssen, sie für uns pronunzieren müssen, und dann werden sie Wahrheit in unserem Leben. Und Health and Wealth, Prosperity Gospel zeigt einfach ganz klar, dass Gesundheit und Wohlstand der Mittelpunkt dieses Evangeliums sind, dass sie das sind, worauf sich dieses Evangelium fokussiert, dass sie das sind, worauf dieses Evangelium abgerichtet ist. Bekannte Vertreterinnen und Vertreter, ich habe zuerst aus Reflex geschrieben, bekannte Prediger, bin dann aber doch drauf gekommen, dass das keine Prediger des Herrn sind und ich sie vielleicht auch nicht so nennen sollte, sind Kenneth Copeland, den ihr vielleicht kennt, als vor einigen Jahren immer wieder seine Privatjets in den Medien standen, oder auch, dass er im April letzten Jahres oder im Mai letzten Jahres Corona für beendet pronunziert und erklärt hat. Wir sehen, wie stark sein Glaube war, anscheinend nicht so stark, denn es ist nicht eingetreten. Habt ihr vielleicht in den Medien mitbekommen, habt ihr vielleicht auf YouTube gesehen, als Außenstehender wirkt das alles sehr lächerlich, und das ist es auch. Das Blöde ist, dass Menschen, die von außen auf uns Christen schauen und hier keine Differenzierung vornehmen können, und das kann man ihnen auch nicht vorwerfen, weil es sind ja die gleichen Begrifflichkeiten, in the name of Jesus, im Namen Jesus, in the name of the Lord, im Namen des Herrn, pronunziere ich jetzt, dass Corona beendet ist und all solche Dinge. Natürlich kann ein Außenstehender da keine Unterscheidung vornehmen. Und eben deswegen ist der Schaden am Leib Christi nicht nur, dass Schafe in die Irre geführt werden, dass Christen vom Weg abkommen, weil sie sich diesem Evangelium hingeben, sondern dass auch von außen unsere Glaubwürdigkeit geschwächt wird und die Menschen sagen, die sind alle komplett gaga in dem, was sie tun, und das, was sie da sagen, hat keine Hand und, kein Hand und Fuß, und vor allem leben sie nicht das vor, was die Bibel ja eigentlich zeigt. Ich habe auch neben Kenneth Copeland seinen ungefähr geschätzten Vermögensstand dazu geschrieben, den er über die Jahre nicht durch harte Arbeit sich erarbeitet hat, sondern durch sein Werk, wenn man es so nennen darf, durch seine Predigten oder durch seine Versammlungen, wo er eben für Heilungen und für Wunder einsteht und insgesamt über 300 Millionen Dollar zusammengesammelt hat über die Jahre, wird geschätzt. Ein weiterer Vertreter dieses Evangeliums ist Joel Osteen. Ihr kennt ihn vielleicht aus seinen Büchern, die immer wieder leider auch den Weg hineinfinden in Büchereien von Gemeinden, die eigentlich biblisch sind. Aber weil die Überschriften, weil die Titel, weil die Cover, weil das alles so christlich wirkt und weil das alles so harmlos und unscheinbar wirkt, findet das auch in unsere Reihen immer wieder seinen Weg hinein und führt dazu, dass wir oftmals Unwahrheiten, Lügen über das Evangelium, über Jesus in unsere Doktrinen, in unsere Theologien aufnehmen, unbewusst, aber sind dann da. Aber sie kommen dann an die Oberfläche, wenn es darum geht, dass wir glauben, sie praktizieren zu können und in die Tat umzusetzen und dann sehen, dass das alles scheitert und der Glaube ohne Fundament dahin geht. Brian Houston als Oberhaupt der Hillsong-Bewegung, ja, auch die kann man dazu zählen, auch wenn sie das vielleicht nicht so offensichtlich und nicht so direkt predigen, aber in der Art und Weise, wie sie andere, ihr Lehrer, auf ihre Bühnen lassen, wie sie in ihrer Musik von Doktrinen, von standhaften Wahrheiten des Glaubens abkommen, wie immer wieder Brüche hineinkommen in der Theologie, kann man auch Hillsong zum Wohlstandsevangelium dazu zählen. Brian Houston hat einmal in einem Interview gesagt, er würde Hillsong nicht dazu zählen, weil wenn man lernt, wie man Segen bekommt im Leben, also ich wiederhole, wenn man lernt, wie man Segen bekommt im Leben, dann kommt das mit einer Verantwortung, dass man das auch nutzt. Ich habe meine Bibel durchblättert und ich habe nicht gefunden, wie ich lernen kann, wie ich Segen produzieren kann in meinem Leben. Also auch da sieht man, dass diese Irrlehren tief in der Art und Weise, wie sie den Segen des Herrn verstehen, eingebettet sind. Weiter Bill Johnson, das ist die gesamte Bethel-Bewegung. Vielleicht dazu, wenn ich die Zeit habe, noch kurz ein bisschen später. Wahnsinnig gefährlich. Hütet euch, lauft weg, wenn ihr hineingeht und eintaucht in den Dingen, die dort gelehrt werden, die wir passiv konsumieren, indem wir ihre Musik konsumieren, indem wir ihren Online-Content konsumieren, indem wir die Bücher lesen. Und all das hat den Ursprung, genauso wie auch das Wohlstandsevangelium in der New Age-Bewegung, im Gnostizismus. Das heißt, in einer Lehre, wo der Wert darauf gelegt wird, eine eigene Erkenntnis über dem Wort Gottes zu erlangen, eine eigene spirituelle Erkenntnis, die nicht objektiv belegbar ist, zu erlangen. In all diesen Dingen bewegen sich diese Bewegungen und wir, weil wir nicht aufpassen oder weil uns diese Dinge in unseren fleischlichen Gelüsten kitzeln, nehmen wir sie auf und glauben, dass wir damit wachsen können, dass wir damit das Evangelium des Herrn vertreten können. Gefährlich. Einige Namen noch, Stephen Furtick, Elevation Church, Joyce Meyer, vor allem viele Frauen und Mädchen, die ihre Bücher lesen und konsumieren, weil sie harmlos wirken, aber alles andere als harmlos sind, weil Joyce Meyer eine Vertreterin des Wohlstandsevangeliums ist, wie kaum eine andere. Benny Hinn kennt ihr vielleicht von ganz wilden Videos, die im Internet kursieren, von seinen Heilszügen, die er da macht, Paula White, Oral Roberts als einer, der in Amerika das Wohlstandsevangelium einer breiten Bevölkerung bekannt gemacht hat. Es sind auch viele Namen dabei, die ihr vielleicht in unseren Breitengraden nicht so mitbekommt, aber wenn ihr euch mit dem Thema ein bisschen widmet und auf YouTube ein bisschen herumschaut, dann seht ihr, was für eine wahnsinnige Reichweite diese Menschen haben, was für eine wahnsinnige Breite an Menschen sie erreichen und wie viele Menschen sie damit in die Irre führen können. T.D. Jakes, vor allem bei jungen Christen derzeit sehr in, seine Clips werden hunderttausendfach geteilt auf Facebook und in den sozialen Medien. Und auch er, einer, der das vertritt, dass wir durch unsere Worte eine Zukunft schaffen können. Wir kommen dann später auch gleich dazu, warum das alles nicht stimmt. Todd White kennt ihr vielleicht von den Videos, wo er in seinen Heilungs-, Kurzvideos in Shopping-Malls herumgeht und Menschen ihre Beine verlängert, wo er durch solche Videos meint, dass er das Evangelium den Menschen weitergibt. Auch er vertritt ein Evangelium, das falsch ist. Auch er ist von Kenneth Copeland, einem der Größten dieses Evangeliums, stark inspiriert. Sie unterstützen sich gegenseitig, sie bieten sich gegenseitig Bühnen. Das heißt, man kann nicht sagen, nur weil jemand nicht so intensiv dieses Evangelium predigt, aber wenn er seine Reichweite und seine Bühne hergibt, dann ist das ein Zeichen der Unterstützung und ein Zeichen der Zustimmung zu diesen Fehllehren. Creflo Dollar, Joseph Prince, Ben Fitzgerald ist vielleicht euch bekannt durch die, weiß nicht mehr genau, wie sie geheißen haben, vor zwei Jahren die Jesus-Tage oder Jesus-Nights, Worship-Nights, die in Wien stattgefunden haben, wo er aufgetreten ist. Er gehört der Bethel-Bewegung an, ist ein Vertreter des Grave-Soakings, das heißt, dass man sich auf Gräber von vermeintlich Heiligen, von den Aposteln der Bewegungen setzt und ihre Kraft, ihre Salbung aufsaugen kann. Und das hat leider nichts mit dem Evangelium zu tun, das ist dämonisch, das ist okkult, das ist esoterisch und er gehört zu denen, die diese Dinge vertreten und dann in einer weichgespülten Version als Christus-Evangelium präsentieren und den Menschen als Nahrung denen, die hungrig sind nach dem Wort, denen, die hungrig sind nach der Wahrheit, geben. Und das ist ein großes Problem und das ist eine große Gefahr. Und Chris Wellerton, der Zweite im Bunde der Bethel-Bewegung. Hier ein paar Namen, falls ihr mitgeschrieben habt, würde ich euch bitten, dass ihr daheim selber auch recherchiert, schaut, was diese Menschen predigen, wie sie das Wort Gottes verdrehen, wie sie das Evangelium in Ungnade ziehen, sage ich einmal. Ich habe zwei Zitate mit und wie gesagt, dieses Thema hat ganz, ganz viele Facetten. Ich möchte aber auf das falsche Verständnis von drei und vier Dingen gehen, nämlich das falsche Verständnis von Gott, das falsche Verständnis von Jesus, das falsche Verständnis vom Menschen und der Sünde und dass das im Endeffekt all diese Irrlehren nährt. Was natürlich unterstützend ist, ist, dass viele Menschen, die vermeintlich predigen wollen, sich gerne Bibeltexte bedienen, die sie dann aus dem Kontext reißen und als Vertretung ihrer Meinungen präsentieren. Zum Beispiel, wenn wir ein Korn in den Boden legen, pflanzen und sozusagen ein Korn des Glaubens pflanzen, dann wird das gesegnet werden und wir werden reichlich in Überfluss gesegnet werden und viele Dinge werden aus dem Kontext gezogen, wir werden hier hundertfach gesegnet werden und es gibt Bücher, die zeigen, dass das Evangelium im Endeffekt nichts anderes ist als eine Investmentstrategie. Du legst $10 hier rein und bekommst auf der anderen Seite $1,000 drüben hinaus. Du gibst einen Euro und du bekommst 100 Euro vom Herrn, weil das hat er in der Bibel und im Wort versprochen, dass du hundertfach zurückbekommen wirst. Dinge, die aus dem Kontext gerissen sind und Dinge, die dazu führen, dass die Menschen in ihrer Verzweiflung spirituell missbraucht werden und auf Abwegen geführt werden. Joel Osteen sagt, Gott möchte, dass du erfolgreich bist. Er hat dich für ein Leben in Reichtum geschaffen. Benny Hinn sagt, ich bin eine Kostprobe von Jesus, ich bin ein Superwesen. Stephen Furtick hat in einer Predigt gesagt, dass als Gott zu Moses gesprochen hat und zu ihm gesagt hat, ich bin der ich bin, als Moses erklären sollte, wer ihn geschickt hat, interpretiert Stephen Furtick und sagt, das ist der Typ von Elevation, falls ihr seine Predigten hört, und sagt, als Gott gesagt hat, ich bin, wer ich bin, wollte ich dir eigentlich als Mensch sagen, und du bist genauso wie ich. Nein. Wir sind alles andere als das, was Gott ist. Wir sind ganz sein Gegenteil. Er hat uns zwar in seinem Ebenbild geschaffen, aber wir sind Mensch und er ist Gott. Wir sind nicht wie er. Ein falsches Verständnis von Gott im Wohlstandsevangelium ist, dass wir glauben, dass Gott dafür da ist, um uns zu dienen. Wir haben es schon gehört, dass wir Diener sein sollten, aber wir sollten einander dienen, weil Gott uns ein Beispiel gegeben hat, wie er sich selbst geopfert hat für uns. Aber Gott ist nicht dafür da, um unsere Wünsche zu erfüllen, um unseren Gelüsten zu folgen, um das zu tun, was wir ihm befehlen. Das Wohlstandsevangelium stellt nämlich den Menschen in den Mittelpunkt und sagt, du bist hier, damit es dir gut geht. Gott möchte, dass du gesegnet bist. Gott möchte, dass du gesund bist. Gott möchte, dass du reich bist. Gott möchte, dass du kein Leid mehr erlittst. Ja? Und das alles musst du sozusagen in deinem Leben hervorrufen und das alles musst du in deinem Leben proklamieren und dann wird es eintreten, weil du bist wie Gott. Du hast schöpfende Kraft, genauso wie Gott. Liebe Brüder und Schwestern, das ist eine wahnsinnige Heresie, das ist eine wahnsinnige Irrlehre. Wir haben keine schöpfende Kraft. Gott hat die Dinge in Existenz gesprochen und beim Menschen hat er sogar Hand angelegt. Wir können gar nichts in Existenz sprechen. Wir können durch unsere Worte nichts existieren lassen und nichts erschaffen lassen. Das ist eine Eigenschaft, die exklusiv Gott zur Verfügung steht. Wir können nicht auf diese Eigenschaften zurückgreifen, weil wir nicht Gott sind. Wir sind geschaffen, wir sind nicht Schöpfer. Unser Schöpfer hat alle Dinge geschaffen, er hat alle Dinge in Ordnung gestellt, er hat alle Dinge in dieser Welt für einen Sinn und Zweck geschaffen, aber wir sind nicht dazu da, dass wir Gott missbrauchen, um uns ein perfektes Leben zu schaffen. Joel Osteen hat ein Buch geschrieben, Live Your Best Life Yet. Lebe dein bestes Leben jetzt. Und wenn ich aber durch die Bibel schaue, dann sehe ich, dass diejenigen, die Jesus gefolgt sind, sie hatten zwar ein super Leben, weil sie eben im Herrn waren und weil sie Errettung kannten, aber aus weltlichen Aspekten war das kein super Leben. Und diese Menschen verdrehen und nehmen Dinge aus dem Kontext, um zu versprechen, dass wir hier auf dieser Welt ein Leben ohne Schmerzen leben können, ein Leben ohne Probleme leben können, ein Leben ohne Armut leben können. Und wenn man sich anschaut, wonach die Menschen dürsten und vor allem in Regionen dieser Welt, denen es nicht so gut geht wie uns, dann erreicht man sie genau dadurch, durch diese Versprechen, indem man ihnen das gibt, was sie nicht haben. Und sie wollen natürlich Gesundheit haben und sie wollen natürlich Wohlstand haben und aus ihrer Armut herauskommen. Und das ist eine Manipulation, um sie dann in diese Bewegungen zu ziehen, um genau das zu erreichen, was diese Irrlehrer haben wollen, nämlich, dass diese Menschen Geld geben im Glauben, dass sie dadurch Gottes Segen erkaufen können, dass der Glaube als Mittel und Zweck für eine Transaktion ist. Ich pflanze Glauben und ich bekomme im Gegenzug vom Herrn als Belohnung für meinen Glauben Reichtum, Wohlstand, Gesundheit und all diese Dinge, die viele Menschen, die sich danach sehnen, nicht haben. Wir glauben, dass wir dadurch, also wir, das Evangelium, das dort präsentiert wird, ist das, wo der Mensch in den Mittelpunkt gerückt wird, wo wir Gott befehlen, was er zu tun hat und er gehorchen muss, weil wir ja glauben. Weil wir so festen Glauben haben, dass das, was wir sprechen, unbedingt in Existenz gerufen werden muss. Matthäus 16, 24, 26. Da sehen wir ganz klar, was Jesus davon hält und was er uns zeigt, was uns erwartet auf dieser Welt. Nämlich nicht Reichtum und nicht Gesundheit und nicht Segen in Übermaß und nicht all diese Dinge, wonach sich das Wohlstandsevangelium sehnt. Sondern da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Das Wohlstandsevangelium hat also ein falsches Bild von Gott und hat ein falsches Bild von Jesus. In den Predigten von extrem bis soft wird dargestellt, dass Jesus dafür gestorben ist, damit du Zugang hast zum himmlischen Reichtum jetzt. Damit du Zugang hast zum Königreich jetzt. Aber nicht auf einer spirituellen Ebene, dass dir vergeben wurden deine Sünden, dass du zu Gott in Gemeinschaft kommen kannst, sondern wirklich auf die materiellen Dinge eingeschränkt, auf diese Dinge eingeschränkt, die wir uns leiblich sozusagen heransehnen. Und Jesus warnt ganz bewusst davor und sagt, was bringt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber deine Seele verlierst? Was bringt es dir, wenn du alles hast, was du dir gewünscht hast, wenn du alles hast, was du gebraucht hast, aber deine Seele verlierst? In einem anderen Beispiel zeigt die Bibel ganz klar, als ein reicher Mann sich gedacht hat, ich baue mir jetzt große Stähle auf, ich sammle an und dann kommt Gott zu ihm und sagt, du Narr, heute wird dir deine Seele genommen. Was hast du davon? Wer wird sich jetzt freuen an deinen Dingen? Was haben wir in all diesen Dingen, in diesem Reichtum, der gepredigt wird, in diesen Dingen, die da als erstrebenswert präsentiert werden? Und Menschen glauben, dass Jesus genau dafür da ist, damit ich reich werde. Und wenn ich zu Jesus komme und ihm mein Leben übergebe, dann werde ich nie wieder leiden müssen. Dann werde ich nie wieder krank werden. Dann werde ich nie wieder arm sein müssen. Dann wird kein Problem mehr über mich kommen, weil ich kann im Namen Christus Dinge wegproklamieren. Ich kann im Namen Christus Dinge in mein Leben hineinberufen. Liebe Brüder und Schwestern, das ist gefährlich. Das sind Heresien, die die Natur Gottes verändern. Wir sehen oftmals und auch in der Musik und in den Liedern, die aus diesen Bewegungen stammen, dass sie unsere Terminologien verwenden. Aber das, was dahinter steht, ist ein Verständnis von Gott, das nicht biblisch ist. Und nur weil wir jemanden Gott nennen, heißt das nicht automatisch, dass Gott der Bibel damit gemeint ist. Und nur weil wir irgendwo Herr, Herr sagen oder Jesus, Jesus sagen, ist die Person, die wir dahinter projizieren, nicht unbedingt immer Jesus der Bibel. Wir sehen Johannes, der Jünger, den Jesus geliebt hat, als er auf der Insel Patmos eine Begegnung hat mit dem verherrlichten Jesus, dass er wie tot umfällt vor Reverenz, vor Respekt, vor Angst, vor dem, was er da sieht. Und wir haben oft so ein falsches Bild von Jesus Christus, das auch genährt wird durch diese falschen Evangelien, durch diese falschen Inhalte, die uns als snackable Content, und so heißt es auch im Fachbegriff, wenn man im Social Media Marketing unterwegs ist, also Dinge, die leicht zu verdauen sind, leicht zu verkauen sind, die leicht und sanft und süß runtergehen. Brüder und Schwestern, das Evangelium geht nicht immer süß runter. Das Evangelium ist auch hart, aber es ist die erlösende Botschaft, die uns unsere sündhafte Natur komplett ehrlich aufzeigt und uns aufzeigt, dass wir den echten Jesus Christus brauchen. Und da kommen wir auch zu einem weiteren falschen Verständnis, nämlich dem des Menschen. Wir sind kleine Götter. Ich bin das Wichtigste. Ich muss gesund sein. Ich muss reich sein, ich kann das tun, was Gott tut. Wir alle können unglaubliche Dinge tun, wenn wir nur daran glauben. Die Bibel selbst sagt, dass wir eigentlich nichts sind. Wir sind abgekommen vom Weg, wir haben rebelliert, wir waren Feinde des Herrn, wir stehen unter dem Zorn des Herrn. Das sagt die Bibel über den Menschen. Wir sind keine Götter. Wir sind keine Elohim, wir sind nicht diejenigen, die göttliche Kräfte haben. Wir sind schwach. Wir haben es nicht verdient, in Gottes Gegenwart zu stehen. Und weil Gott so heilig ist, war es notwendig, dass das Heiligtum im Tempel im Alten Testament für das Volk Israel getrennt war und einmal im Jahr der Hohepriester nach zahlreichen Reinigungsvorgängen hingehen konnte, um für das Volk Opfer zu bringen. So schlimm steht es um uns vor dem Herrn. Wir haben keinen Zugang ohne Christus. Wir sind nicht göttlich. Wir sind verlorene Menschen. Wir sind in Sünde geboren und wir sind in Sünde aufgewachsen. Wir haben rebelliert. Und all diese Dinge, und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, die falsche Ansicht und das falsche Verständnis von Sünde, all diese Dinge werden nicht gepredigt. Und wenn sie gepredigt werden, dann werden sie in einer leichten Softform gepredigt, die darauf abzielt, dass wenn du sündigst, du dich von deinem Segen abhältst. Natürlich kann dich Gott nicht mit Reichtum segnen, wenn du Sünde in deinem Leben hast. Kehre um von deiner Sünde und du wirst Reichtum bekommen. Und es wird auch dazu missbraucht, um Menschen, die vielleicht in Krankheit sind, Menschen, die vielleicht in unvorteilhaften Situationen sind, selbst die Schuld zuzuschreiben, dass sie krank sind. Und hier kommt der spirituelle Machtmissbrauch und der spirituelle Missbrauch mit Menschen, die in Verzweiflung sind. Und das kann nicht Gottes Wille sein, dass Menschen, die in Verzweiflung sind, hier missbraucht werden. Jemand, der jahrelang um Heilung bittet, jemand, der eine verzweifelte Situation vor dem Herrn bringt und man ihm sagt, glaube nur genug und dann wirst du schon geheilt werden. Glaube nur genug und du wirst Reichtum empfangen. Und es passiert nicht. Und die Menschen sind verzweifelt. Und die Menschen glauben, sie glauben nicht genug. Und dann sagt der Prediger, du musst nur noch mehr Geld geben meinem Missionswerk. Noch mehr Geld geben. Zeige, dass du glaubst, indem du noch mehr Geld gibst, indem du noch mehr Geld gibst. Indem du noch mehr Glaubenssamen pflanzt. Und diese Menschen geben alles und alles und alles und es passiert nichts. Weil ihnen nicht das echte Evangelium präsentiert wird. Und deswegen ist es auch so gefährlich und deswegen sollten wir auch alarmiert sein und deswegen sollten wir auch gegen diese Dinge mit all unserer Kraft und all unserem Wissen und durch unser Eintauchen ins Wort uns bewusst sein, dass das Menschen direkt auf dem Weg in die Hölle begleitet, dieses Evangelium. Dass das Menschen eine falsche Hoffnung verspricht und ihnen eine Errettung verspricht oder einen Glauben an Jesus verspricht, der nicht erretten kann und damit dazu führt, dass diese Menschen direkt in die Verdammnis kommen, weil wir nicht vorbereitet waren, um ihnen das echte Evangelium zu predigen, um ihnen wirklich zu zeigen, was es bedeutet, Jesus Christus im Leben zu haben. Ein eigenes Erlebnis, ich war mal bei einer Jesus Night in Wien, weil ich immer geglaubt habe, ja, wir glauben halt alle verschiedene Nuancen von bestimmten Dingen und im Endeffekt glauben wir alle an das Gleiche. Bin dann später drauf gekommen, nein, wir glauben nicht an das Gleiche, auch wenn wir uns Christen nennen, auch wenn wir und glauben, dass wir Jesus Christus folgen. Und in diesem Geist der Einigkeit bin ich halt zu dieser Veranstaltung gegangen, hatte auch eine Möglichkeit, eine kurze Botschaft zu sagen. Und nachher ist eine Dame zu mir gekommen und hat gesagt, wenn du nur genug glaubst, wird der Herr deinen Arm nachwachsen lassen können. Sie möchte für mich beten, unbedingt. Sie weiß, der Herr hat sie geleitet, dass sie zu mir kommt. Heute werde ich meinen zweiten Arm wieder haben. Und ich weiß, das klingt absurd und ich weiß, das klingt lächerlich und hab halt, okay, ja, man wollte nicht unhöflich sein und hat sie halt gebetet und ist nichts passiert, ja, seht ihr. Ist auch gut so, dass nichts passiert ist und ich werde euch dann auch gleich erklären, warum. Anstatt dass bei dieser Veranstaltung Jesus als derjenige präsentiert wird, der gekommen ist, um unser Problem der Sünde zu lösen, wurde Jesus präsentiert, der gekommen ist, damit wir Friede, Freude, Eierkuchen haben in diesem Leben. Aber Jesus selbst sagt, nehmt euer Kreuz auf und folget mir. Jesus selbst ruft uns das so auf, dass wir uns selbst verneinen, uns selbst verleugnen, all diese Dinge dieser Welt, die wir gewinnen könnten, hinter uns lassen und uns auf sein Kreuz richten. Und gefestigt sind in seinem Evangelium, in seinem Fundament, in dem, wer er wirklich ist. Und keiner von uns hat eine Ausrede, dass er sagen konnte, ich habe so viel gehört über Jesus, ich habe nicht gewusst, was ich glauben soll. Lieber Bruder und liebe Schwester, nimm das Wort Gottes und mach es auf. Jesus offenbart sich selbst und zeigt dir ganz genau, wer er ist. Und wenn du das Wort Gottes verinnerlichst und es lebst und es in dir hast, dann gibt es keine Möglichkeit, dass du Jesus nicht erkennst. Und dass du nicht erkennst, wenn ein falscher Hirte ruft. Dass du nicht erkennst, wenn ein falscher Jesus präsentiert wird. Und all dieses falsche Verständnis von diesen Dingen, die notwendig sind, um ein errettendes Evangelium zu haben, wird hier als spannend, witzig, lustig, etwas, das wir suchen sollten, als wünschenswert gezeigt und präsentiert und führt dazu, dass die Massen vom Herrn abkommen. Das, was wir versprochen bekommen in Johannes 16,33, das, wonach wir trachten sollten, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wir werden in diesem Leben Bedrängnis haben. Wir werden in diesem Leben oftmals Situationen haben, wo wir nicht alles haben, was wir bräuchten. Wo wir oftmals Fehlstand haben. Wo wir oftmals in Ermangelung kommen an Ressourcen. Ob es Zeitressourcen sind, Energieressourcen, finanzielle Ressourcen, gesundheitliche Ressourcen. Wir werden in Ermangelung kommen. In diesen Momenten stellt sich die Frage, wonach wir wirklich suchen. Und da kommt jetzt eines der großen Probleme hinein. Wenn du glaubst, dass du in Jesus reich und gesund sein solltest und dann bist du es nicht, dann bringt dich das aus dem Gleichgewicht. Dann bringt dich das aus Balance, aus der Balance. Und auch in, vielleicht nicht unbedingt in unseren Gemeinden, aber in Rumänien, in vielen Gemeinden, mit denen wir vielleicht viel zu tun haben, kommen diese leichten Nuancen dieses Evangeliums in die Gemeinden, dass wir ein gutes, tolles Leben führen sollten, als Beweis dessen, dass Jesus uns liebt. Beweis für Gottes Segen, Wohlstand, Reichtum, Erfolg, Gesundheit, Freude, Glück. Hast du diese Dinge nicht, solltest du vielleicht dein Glaubensleben hinterfragen. Und ich sage das jetzt so zynisch, aber genauso wird das präsentiert. Solltest du vielleicht hinterfragen, ob du nicht schwach bist und du deswegen nicht all diese Dinge als Segensbeweis Gottes bekommen kannst. Ich schaue immer wieder auf die Apostel zurück und denke mir, wie können wir uns nur irre leiten lassen? Hatte Paulus in Überfluss? Nein. Paulus hat Gefängnis, Paulus hat Verlust, all diese Dinge kennengelernt. Und doch sagt er, alles was er kannte, sieht er als Verlust vor dem Herrn an, denn jetzt hat er Jesus Christus. Petrus, bis dahin, dass er sein Leben gibt. Alle anderen Apostel, bis auf Johannes, den Märtyrertod sterben. Paulus in einem Moment, wo er mit Gott streitet und sagt, nimm doch im 2. Korintherbrief, sehen wir das, was er schreibt, 2. Korintherbrief 12, Vers 7 bis 10. Und nachdem er von bestimmten Offenbarungen, die ihm gegeben wurden, spricht, sagt er, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ihr werdet diese Dinge niemals von einem von einer Bühne und von einem Pulpit, von einem Pult des Wohlstandsevangeliums hören. Niemals wird jemand sagen, ich erfreue mich daran, habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten. Niemals wird so etwas gepredigt werden. Und Paulus spricht es hier ganz klar. Hatte Paulus keinen Glauben? Paulus, der für den Großteil des Neuen Testamentes verantwortlich ist, hatte der keinen Glauben? Und doch hat er diesen Pfahl in seinem Fleisch, diesen Dorn in seinem Fleisch, doch hat er dieses Leid. Und das war anscheinend so stark und so präsent, dass er mit Gott streitet und ihn bittet, 3-mal. Und die Antwort Gottes ist einfach unglaublich. Meine Gnade sei dir genug. Wenn wir nach weltlichen Dingen lüsten, wenn wir nach materiellen Dingen verlangen, wenn wir nach diesen Dingen suchen, Paulus sagt zu Timotheus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 9, denn die, welche reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Wenn wir diesen Dingen nacheilen, zeigen wir nichts anderes als, Gottes Gnade ist mir nicht genug. Ja, Gott ist gestorben für mich und Gott hat mir vergeben und Gott hat das echte Evangelium präsentiert, aber ich möchte mehr. Ich möchte mehr spüren, ich möchte mehr haben, ich möchte mehr sein, ich möchte mehr Anerkennung haben. Und auch eine Gefahr, die auch immer wieder in unsere Reihen hineinfindet, ich möchte mehr fühlen. Ich möchte mehr spüren, ich möchte mehr erleben, ich möchte mehr als nur die Gnade des Herrn, die uns gewiss ist. Und der Glaube, dieses Wort wird missbraucht dafür, dass es eine Währung ist für eine transaktionelle Beziehung zwischen uns und Gott, anstatt dass es das ist, was uns im Glauben hält, in der Erlösung hält, das, was uns zeigt, uns ist vergeben. Was ist das echte Evangelium? Und damit möchte ich auch schon zum Ende kommen und mit einem persönlichen Beispiel dann auch enden. Das echte Evangelium, etwas, was du nie hören wirst im Wohlstandsevangelium, ist, du bist sündhaft. Du hast es nicht verdient, vor dem Herrn zu stehen. Und wenn du vor dem Herrn stehen würdest, dann würde dich sofort der Zorn des Herrn treffen, weil er heilig ist. Weil er es nicht in der Gegenwart der Sünde mit seiner Präsenz haben kann. Aufgrund deiner Sünde und Gottes Heiligkeit stehst du unter Gottes Zorn. Gottes Zorn wird befriedigt werden, entweder indem du selbst die Strafe trägst und das zeigt, dass du Rettung brauchst. Du brauchst jemanden, der dich errettet. Du kannst dich nicht selbst retten. Paulus sagt, dass unsere Taten Müll sind. Müll. Unsere Taten, unsere guten Dinge, wo wir glauben, dass wir heilig sind, wo wir glauben, dass wir gut sind. Im Alten Testament wird gezeigt, dass unsere Taten wie dreckige Kleider sind vor dem Herrn. Wir können uns nicht selbst retten. Gott in seiner Gnade hat den einzigen Weg der Rettung vorbereitet. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin das Licht, ich bin das Leben. Jesus nimmt deine Strafe auf sich, er stirbt am Kreuz und wird vom Herrn von den Toten auferweckt. Nicht damit du reich bist, sondern damit du Frieden hast in deiner Seele. Nicht damit du gesund wirst. Und ich verspreche dir, du wirst nicht dein ganzes Leben lang gesund bleiben. Wenn der Herr gnädig ist mit dir und du ein halbwegs komplizierungsloses Leben führen wirst, Halleluja. Wenn du aber krank sein wirst, auch dann, Halleluja. Wenn du von Unfällen getroffen wirst, auch dann, Halleluja. Wenn vielleicht Behinderung in dein Leben kommen wird, auch dann, Halleluja. Weil Gottes Gnade ist genug und seine Stärke wird gezeigt in unserer Schwachheit. Jesus stirbt nicht dafür, dass uns diese Dinge garantiert sind. Er stirbt dafür, dass uns das Himmelsreich garantiert ist, dass uns die Vergebung garantiert ist und dass wir Zugang haben zum Vater. Das werdet ihr niemals im Wohlstandsevangelium hören. Er wird von den Toten auferweckt, nicht damit wir in dieser Kraft, in dieser göttlichen Kraft auch wahnsinnige Dinge vollbringen können auf unser Befehl hin, sondern er wird von den Toten auferstanden, um zu zeigen, dass er über den Tod regiert, dass der ewige Tod nun nicht mehr über uns liegt, dass er abgenommen wurde durch das Opfer Jesu. Durch den Glauben an sein Opfer sind unsere Sünden vergeben. Und die Essenz dessen ist nicht so, dass es jetzt alles passiert und jetzt erfreue ich mich meines schönen Lebens, sondern jetzt bist du ein Diener, jetzt bist du ein Jünger, jetzt bist du verantwortet durch dieses Evangelium und dieses Evangelium ist eine Bürde für dich, eine freudige Bürde, dass du anderen Menschen genau das erzählst, damit sie nicht unter Gottes Zorn weiterleben, damit sie nicht auf dem Weg der Verdammnis bleiben, sondern die Liebe des Herrn kennenlernen. Es bringt uns in eine Verantwortungsposition. Das Wohlstandsevangelium bringt dich in die Kommodität. Du fühlst dich wohl, dir geht's gut. Dir werden alle deine Wünsche erfüllt. Das Evangelium Jesu Christi führt dazu, dass du nicht mehr kannst, außer den Menschen zu erzählen, wie gut und gnädig er zu dir war, dass er dir Rettung gegeben hat, dass er dir im Leid, im Schmerz, in der Schwierigkeit gezeigt hat, wie stark er ist und wie schwach du bist. Als jemand, der offensichtlich kein Freund des Wohlstandsevangeliums ist, unter der Predigt des Wohlstandsevangeliums wäre ich selbst schuld daran, dass mir ein Arm fehlt, wäre ich selbst schuld daran, dass es mir vermeintlich im Leben zu schwierigen Situationen kommen könnte. Aber ich sage euch, unter dem Evangelium Jesu Christi bin ich in meiner Schwachheit ein Zeugnis dessen, wie stark Gott ist. Und bin ich in meiner Schwachheit ein Zeugnis dessen, wie groß Gottes Plan ist und wie wahnsinnig toll er auch dann arbeiten kann, wenn wir krank sind, wenn wir schwach sind, wenn wir nicht den Überfluss haben. Und auch diese Dinge kann Gott dazu verwenden, um uns zu segnen. Als meine Eltern nach Österreich gekommen sind, hat der Herr ihnen versprochen, dass er sie segnen wird, dass er auf sie aufpassen wird, dass er ihnen so viel Segen geben wird, dass sich andere Menschen wundern werden, wie jemand nur so gesegnet werden kann. Und dann passiert der Unfall. Viel Leid, viel Schmerz, viel Ungewissheit, viel Hoffnungslosigkeit. Ich verliere meinen Arm, meine beiden Eltern schwer verletzt, mein Großvater stirbt. Und wenn ich jetzt diese Dinge hernehmen würde, die jetzt gezeigt wurden, müsste man eigentlich sagen, okay, da ist was schiefgelaufen, ihr habt nicht genug geglaubt, ja, oder ihr hattet Sünde in eurem Leben und deswegen seid ihr jetzt bestraft worden und ihr hättet nur noch mehr glauben müssen. Und stattdessen hat sich Gottes Gnade in unserem Schmerz gezeigt und seine Versprechungen erfüllt, indem er uns durch Schmerzen gesegnet hat, indem er uns durch Schwierigkeiten gesegnet hat, indem er sich in uns verherrlicht hat. Wir sehen im Johannesevangelium den blinden Menschen von Geburt an, wo die Apostel fragen, wer hat gesündigt, seine Eltern oder er? Und Jesus sagt, nein, er ist in der Situation, damit Gottes Name verherrlicht werden kann. Ich fange oft meine Zeugnisse damit an, dass ich die Menschen frage, wer von euch möchte, dass Gottes Name verherrlicht wird? Und ich glaube, jeder von uns möchte das, wenn wir echte Christen sind, wir zeigen auf. Wer von euch ist bereit dafür, das Kreuz anzunehmen, dafür seinen Leib herzugeben, dafür durch Schmerzen zu gehen, dafür in Ungnade zu fallen in dieser Welt. Wer von euch ist bereit und wer von uns ist wirklich bereit? Wenn wir den echten Jesus Christus kennengelernt haben, dann bete ich, dass wir wirklich bereit sind dafür. Hiob, nach all dem Schmerz, den er erlebt hat, als er seine Familie und seine Kinder und sein Reichtum und sein ganzes Hab und Gut verliert und er so schön sagt, der Herr gibt und der Herr nimmt. Und dann in seinem Streitgespräch mit dem Herrn nach der Suche nach Lösungen und nach der Suche nach den Gründen, er kannte die Gründe nicht und der Herr hat sie ihm auch nicht gegeben. Aber nach all diesen Erkenntnissen, die er bekommen hat, in Erlebnis von Schmerz, sagt er, ich habe von dir gehört, aber jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Liebe Brüder und Schwestern, Not und Leid, Schmerz und Verlust sind Dinge, mit denen Gott arbeiten kann. Sind Dinge, mit denen Gott uns segnen kann. Sie sind keine Strafe des Herrn. Sie sind Dinge, mit denen er unser Herz bereinigen kann und mit denen er überprüfen kann, worin wir wirklich verankert sind. In den materiellen Dingen dieser Welt, in meiner Gesundheit, in meinem Reichtum. Und wenn diese Dinge weggenommen werden, bin ich verzweifelt und kenne Jesus gar nicht. Und auch da ist Gott gnädig und kann genau das dann verwenden, dass wir ihn wirklich kennenlernen. Und es gibt viele Menschen, die dem Wohlstandsevangelium verfallen sind, die eben dann im Leid Gott wirklich kennengelernt haben, die eben dann im Leid sich bekehrt haben von diesen sündhaften Evangelien und von diesen Irrlehren und dann im Leid Gottes Gnade kennengelernt haben, Gottes Stärke kennengelernt haben, Gottes Plan kennengelernt haben. Ich bete, dass wir unsere Augen aufmachen, dass wir unsere Herzen aufmachen und dass all diese Dinge, nach denen wir trachten in dieser Welt, nicht dazu führen, dass sogar der Herr diese Irrlehren dazu verwendet, um uns genau das zu geben, was wir eigentlich möchten. Wenn wir nämlich ein fleischliches Herz haben, das nach den weltlichen Dingen gelüstet, dann kann es ganz gut sein, dass der Herr uns in diesen Dingen verfallen lässt. Ich bete, dass seine Gnade sich in unserem Leben offenbart und wir abkommen von diesen Dingen, dass wir gewarnt sind, dass wir vorsichtig sind, dass wir in unserem Konsum in diesen Irrlehren ganz, ganz vorsichtig sind, dass wir den echten Jesus proklamieren und damit den Menschen die Wahrheit zeigen. Wir haben diese Verantwortung, wir werden nach dieser Verantwortung auch gerichtet werden, denn wir kannten die Wahrheit und wir sind untätig auf unseren Bänken gesessen, als da draußen Lügen verbreitet wurden über unseren Herrn. Wir sind in einer Verantwortungsposition, aus Liebe heraus den Menschen diese Wahrheit zu geben. Ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Einblick geben. Ich hoffe, ihr studiert daheim weiterhin das Wort des Herrn, auch dieses Thema. Ihr dokumentiert es euch, ihr schaut, wo ihr vielleicht in eurem eigenen Leben euch bekehren müsst von bestimmten Tendenzen, euch bekehren müsst von bestimmten Inhalten, die ihr konsumiert habt aus dieser Richtung. Und ich bete, dass der Herr gnädig ist mit uns und auf uns aufpasst, wir seiner Stimme folgen und wir ihm vollkommen vertrauen, auch dann, wenn es schwierig wird, auch dann, wenn wir unser Kreuz annehmen müssen, um für ihn ein Leben hier zu leben, damit er verherrlicht wird. Nicht wir, nicht das, was wir uns wünschen und nicht wir, die kleinen Götter sind, die die Dinge in Existenz sprechen, sondern er allein ist Gott, er allein kann, er allein will und er allein wird all die Dinge tun, die nach seinem Plan sind. Amen.